Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Christian Tannhäuser. Christian Tannhäuser ist Archäologe. Das hört sich vielleicht nicht so spannend an. Auch er war verwundert über die Einladung, Gast in meinem Podcast zu sein. Allerdings werden Sie nach ein paar Minuten schon merken, wie spannend er Geschichte vermitteln kann. Er hat vor kurzem mit seinem Team ein Gräberfeld entdeckt, das unheimlich spannende Rückschlüsse auf die Geschichte der Thüringer zulässt. Und eventuell müssen wir auch einige Dinge in der Geschichtsschreibung korrigieren. Was ist eigentlich ein Thüringer? Wer hat hier damals gelebt? Wie wurden Eroberungen durchgeführt? Ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen Game of Thrones. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß dabei, denn den hatte ich auch. Herr Tannhäuser, Sie haben neulich einen spektakulären Fund gemacht in der Nähe von Großfagula. Und ich habe gelesen, Sie haben dort vor allem eine Münze ganz besonders aufbewahrt. Und zwar in Ihrer Jackentasche. Haben Sie denn immer noch dabei oder wo ist sie gerade?
Nein, die habe ich nicht mehr in der Jackentasche. Die ist wieder sicher in unserem Tresor, in unserem Haus in Weimar verwahrt. Die habe ich auch nur mit Unterschrift ausgeliehen bekommen und muss sie dann auch mit Unterschrift wieder zurückgeben.
Schade, die hätte ich mir gerne mal angeguckt. Aber was war denn so besonders daran?
Ja, also Münzen sind für uns Archäologen immer eine besondere Quelle, weil die sehr wichtig sind, um bestimmte Sachen sehr präzise datieren zu können. In dem Fall handelt es sich um eine Goldmünze und bei Gold klingeln bei allen, die immer zuhören, sofort die Ohren, auch wenn das vom materiellen Wert nicht sehr spektakulär ist. Also sie wiegt ein Gramm, nicht wirklich viel. Und ja, diese Münze hatte eine der dort auf diesem Gräberfeld bestatteten Personen im Mund liegen. Und das ist eine derzeit nicht ganz unübliche Sitte der Beigabe. Man kennt das und ursprünglich aus dem Griechischen, die Opulus-Beigabe für Charon, den Fährmann, für die Übersetzung auf den Todesfluss. Da hat man solche Münzen beigegeben. Und das hat sich über die Jahrtausende tradiert offensichtlich und ist auch bis nach Thüringen gekommen, dieser Brauch.
Mhm. Und ich habe gelesen, dass es eher eine Nachahmung war, dass diese, Sie können das viel besser erklären, aber dass diese Münze aus einer Erinnerung heraus vielleicht gefertigt wurde, weil der Kaiser, der drauf abgebildet wurde, hat in die falsche Richtung geguckt. Also das war mir zum Beispiel auch total neu.
Ja, also diese Münzen kommen ursprünglich als Zahlungsmittel im Römischen Reich, speziell im Oströmischen Reich, also im byzantinischen Raum vor, solche Goldmünzen. Da gibt es solche Münzwerkstätten und die sind natürlich in den Einflusssphären der umgebenden Regionen, speziell in den merowingerzeitlichen, völkerwanderungszeitlichen Reichen der Goten, der Westgoten, der Ostgoten beliebte Zahlungsmittel, weil mit diesem Kaiserstempel ist ein bestimmter Münzwert und Goldgehalt verbrieft und man fälscht diese Münzen in diesen Werkstätten immer sehr gern. Die werden umgeprägt. Das passiert mehr oder weniger gut. Wir hatten vor einigen Jahren eine ähnliche Münze in der Nähe von Gotha gefunden, auch wieder in einem Grab, auch wieder im Mund des Verstorbenen. Dort hat man das Münzvorbild noch sehr gut erkennen können. Da war nämlich eine barbarisierte Nachschrift, sagen wir. Also derjenige, der die Münze gefälscht hat, war des Schreibens nicht ganz kundig, aber konnte das noch sehr gut nachahmen.
Das nennt man dann barbarisiert.
Ja, aha. Weil das sind die Barbaren aus römischer Sicht, die das machen. Und der hat diese Münzumschrift gefälscht. Da konnte man den Namen des Kaisers Justinian des Erstens noch ganz gut lesen. Und bei der Münze, die wir jetzt in Großvagula gefunden haben, war das anders. Erstens mal hat die nur eine Vorderseite gehabt, keine Rückseite. Also eine Münze hat ja immer, wir sind ja Kopf und Zahl. Und da war nur die Kopfseite noch geprägt. Und die sonst leserliche Umschrift waren reine Fantasiezeichen. Mhm. Und der Kaiser schaute eben, wie gesagt, in die falsche Richtung. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich sonst einen Münzstempel braucht. Also negativ, positiv, positiv, negativ, Abnahme. Und so hat man dieses Teil vor sich gehabt und hat das einfach aus dem Gedächtnis mehr oder weniger wahrscheinlich nachgraviert oder geprägt. Und ja, was dahinter steckt, wissen wir nicht so richtig. Wir wissen, dass solche Sachen als Amulette geprägt worden sind, was wieder dann für diesen symbolischen Charakter solcher Stücke im Totenbrauchtum eine Rolle spielt.
Mhm. Ja, steht die Frage jetzt, ob der Fährmann die Münze akzeptiert hätte, ne? Und ob es die Person tatsächlich geschafft hat ins Totenreich.
Werden wir sehen. Also was genau dahinter steckt als die Idee desjenigen, der dort bestattet wurde, wissen wir nicht. Es zeigt sich in der Forschung so, dass diese Münzbeigabe aus dem Oströmischen Reich tradiert, wahrscheinlich tatsächlich mit einer frühen Christianisierung hier der germanischen Stämme in Mitteldeutschland in Zusammenhang steht. Also eigentlich vollkommen das kontradiktiert, wofür sie ursprünglich steht, nämlich einen vollkommen heidnischen, weit vorchristlichen Brauch. Aber da ist die Forschung noch ein bisschen, sagen wir mal, uneins, und wir sind da jetzt gerade dabei, mit diesen Münzen auch wieder ein bisschen ein Puzzlestein dazuzufügen, hoffe ich.
Sie haben vorhin gefragt oder gesagt, dass Sie überrascht waren über die Einladung, aber genau das ist der Punkt, als ich das eben gelesen habe und Sie gesagt haben, wir müssen unsere Vorstellung von der Zeit damals, also auch die Geschichte der Thüringer, völlig neu denken. Da wird man natürlich schon hellhörig. Was ist denn in unserer Geschichte jetzt neu oder was kommt denn da jetzt hinzu? Oder was war verkehrt bisher?
Na, verkehrt ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Sagen wir mal so, wir müssen einige Sachen in einem neuen Lichte betrachten. Wir haben, dazu muss ich vielleicht ein kleines Stück ausholen, die Thüringer haben ihren Namen von einem germanischen Stamm, der so um das Jahr 400 hier für die mitteldeutsche Region das erste Mal verbürgt ist. Wir haben da ein kleines Problem. Es gibt von den Thüringern selbst kaum Schriftzeugnisse. Also von den Thüringern selbst gar keine, weil die haben keine Schriftkultur entwickeln können. Das, was wir über die Thüringer als Schriftquellen wissen, stammt von konkurrierenden, befreundeten, verfeindeten Parteien, den Römern, den Westgoten, den Sachsen, den Franken, den Alemannen, den Langobarden. Und da werden über die Thüringer Sachen geschrieben aus der Sicht der Schreiber, die natürlich, wie das heute ist, bei historischen Quellen immer bestimmt eingefärbt sind. Sodass wir aus den Schriftquellen gar nicht so viel wissen. Nichtsdestotrotz sind sie namensgebend für unseren Freistaat. Und da kommt die Archäologie ins Spiel. Mhm. Wir müssen mit der Archäologie neue Quellen erschließen, Sachquellen. Und das ist genau bei den Schriftquellen. Die sind gefärbt durch ganz andere Methoden, also zum einen durch eine Auswahl bestimmter Objekte in den Gräbern beispielsweise, durch Lagerungsbedingungen im Boden sind bestimmte Sachen einfach nicht mehr da. Textilien zum Beispiel wissen wir gar nichts. Leder, Holzgegenstände sind ganz, ganz wenige nur vorhanden. Und aus diesen ganzen Puzzlesteinen müssen wir versuchen, ein Bild zu entwickeln, von dem wir die Vorlage auch nicht kennen. Also wir haben ein Puzzle, da ist ganz viel Himmel, ganz viel Wasser drauf, die Ecken fehlen, die Randsteine hat jemand weggeschmissen und sie haben so ein paar Fetzen und versuchen daraus ein Bild zu erkennen. Und das machen wir jetzt. Und da ist jeder Fund, den wir machen, tatsächlich ein neues Puzzlestein, das wir entdecken. Und wir haben jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 20, 25 Jahren, was die archäologischen Quellen anbetrifft, in Thüringen selber einen enormen Schritt nach vorne getan. Haben ganz, ganz viele Sachen ausgegraben.
Wo sind denn so die Hauptfundstellen in Thüringen?
Also bekannt bisher waren Weimar und Erfurt hauptsächlich als Hauptfundstellen, Mühlhausen. Da gab es ganz große Siedlungen, große bekannte Gräberfelder. Jetzt da neu dazugekommen ist zum Beispiel Sondershausen der Frauenberg beziehungsweise Sondershausen Bebra mit einer ganz, ganz großen Nekropole, die jetzt schon vor oder so über 10 Jahre her ausgegraben worden
ist. Nekropole ist eine Grabstätte?
Eine Grabstätte im Friedhof, genau. Mhm. Dann Gotha Beutstedt, der Herr von Beutstedt, den ich das Glück hatte zu finden, 2013 war das. Jetzt mit Großvagula neue Gräber, Leubing im Zuge des bronzezeitlichen Grabhügels. Mhm. Dort gab es auch einige Gräber, die so dazukommen. Bei Kölle da gibt es jetzt neue Gräber und Siedlungen, die zutage treten. Ja, und wenn ich Ihnen das jetzt alles so erzähle, haben Sie jetzt, wenn Sie mitgezählt haben, so ungefähr 6, 7, 8 neue Fundplätze. Und die haben jetzt alle der wissenschaftlichen Auswertung. Das ist eine Sache, die wir als Landesbehörde mitmachen können, müssen. Aber natürlich nebenbei zu unserem normalen Tagesgeschäft.
Also die Personalfrage wie überall.
Personal, Geld, Zeit wie überall. Mhm. Universitäre Sachen spielen da auch eine Rolle. Also wir haben natürlich, versuchen wir mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Aber auch da ist ein Problem. Wir sind nicht die einzigen, die interessante Quellen anbieten und sagen wir mal solche Sachen, wo man erstmal wieder Grundlagenforschung machen muss in der Frühgeschichte, mögen viele Studenten nicht so gern, weil da muss man sich sehr, sehr tief in das Material eingraben und das ist manchmal etwas undankbar und nicht sehr schnell zielführend. Das dauert also.
Ja, das ist natürlich auch sehr komplex. Ich bin da auch totaler Laie, muss ich zugeben. Also mir diese erste Erwähnung, hat es was mit diesem Gallier zu tun, als die Thüringer oder die ersten Stämme sich hier Attila angeschlossen hatten?
Nein, das ist jetzt machen sie zwei Schritte zuerst. Also die erste interessante
Quelle, sehen
Sie? Die erste Quelle stammt aus dem Jahr oder um das Jahr 400, kurz vor 400 wurde die geschrieben und stammt von einem römischen Militärtierarzt. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben über Maultiermedizin. Mhm. Maultiere und Reitpferde spielen in der römischen Armee, vor allem bei den Hilfstruppen, eine große Rolle, weil sie für die Reiterei, also für die Kavallerie wichtig sind, aber auch als Lasttiere für diese ja doch sehr logistisch aufwendigen Feldzüge, die da unternommen werden. Und der schreibt dort, dass die Pferde der Thüringer und der Burgunden für den Kriegsdienst sehr, sehr geeignet sind, weil sie sehr zäh und ausdauernd sind und sehr, sehr gut gebaut. Also werden nicht die Thüringer selbst erwähnt, sondern deren Pferde. Was aber natürlich impliziert, dass es die Thüringer gab.
Was war anders,
dass man den kannte.
Arbeitspferde, oder?
Naja, das ist eine andere Sache, da werde ich vielleicht gleich zurückkommen. Und die Quelle, die Sie jetzt meinen mit dem Attila, das ist dann etwa ein halbes Jahrhundert später. Mhm. Da gibt es die berühmte Schlacht zwischen Attila dem Hunnen und dem westgotisch-römischen Heeresverband unter Aetius im heutigen Frankreich bei Troyes auf den katalanischen Feldern, wo Attilas Hunnen vernichtend geschlagen werden. Und da gibt es eine Schriftquelle, auch wieder nicht von den Hunnen und auch nicht von den Thüringern selber aufgeschrieben. Da steht drin, Thuringorum inter auxiles Attilae, das heißt, unter den Hilfstruppen des Attila befinden sich Thüringer. Und das bedeutet, dass da tatsächlich in den Stammesverbänden, also in diesem Heerzug, Thüringer waren. War nicht die einzigen, gibt es auch noch ganz, ganz viele andere, die mitgezogen sind und das wird unterschiedlich interpretiert. Einige sagen, ja, das ist ein deutliches Zeichen, die Thüringer waren den Hunnen Tribut und Heeresfolgepflichtig. Was da aber nicht drin steht, dass wahrscheinlich auf der Gegenseite auch Thüringer gekämpft haben und dass ein Hauptgrund ganz einfach ein pekuniärer ist. Das, was die Amerikaner in ihrer schönen Verfassung mit dem Streben nach Glück umschrieben haben, die sind einfach losgezogen, viele junge Leute, und haben versucht, ihr Glück zu machen auf den Schlachtfeldern, weil dort gab es nämlich Beute zu machen. Und da haben die sich solchen Heeresverbänden durchaus angeschlossen oder wurden dafür bezahlt, sich solchen Heeresverbänden anzuschließen. Das hat nur bedingt was mit einem Druck zu tun, als eher mit einem Zugfaktor. Also man muss da was auf den Tisch legen, dass die Leute auch mitziehen. Und zu den Pferden zu sagen, da wissen wir fast noch weniger als über die Thüringer selber. Wir wissen, dass die für die Thüringer eine besondere Rolle gespielt haben, weil wir in den Gräberfeldern ganz häufig mitbestattete Pferde finden. Und wir jetzt dabei sind, versuchen ein Forschungsprojekt zu stricken, wo wir was über diese Tiere rauskriegen, wie die gezüchtet worden sind zum Beispiel, ob es bis heute noch Pferderassen gibt, die Thüringer Pferdeblut in sich tragen. Mhm. Wenn man sich die Größe dieser Tiere anguckt, sind die gar nicht so groß im Vergleich bei heutigen Haflingern, also so mittelstabsgroße Ponys, wenn man so sagt, größere Ponys, mittleres Stockmaß, aber wohl sehr kräftig. Sehr ausdauernd und was natürlich hier, wenn man sich unsere Gegend anguckt, sehr wichtig ist, weil die natürlich nicht in Ställen gehalten worden sind, sondern draußen auf dem Feld das ganze Jahr über waren, auch im Winter. Und da mussten die schon ein bisschen zäh sein, mussten das abkönnen und waren dann sicherlich auch dafür geeignet, über lange Strecken zu laufen und zu galoppieren.
Also ich bin tief beeindruckt, wie Sie das alles so aus der Hüfte schütteln hier oder nicht, aus der hohlen Hand schütteln. Was die Geschichte angeht und was die Quellen angeht, wie lange dauert das, jemand das drauf hat? Und da braucht sie ja auch eine gewisse Leidenschaft dafür, ne?
Also generell, ja, muss man das haben. Ich habe diese Leidenschaft eigentlich schon immer für Geschichte, habe das aber eine ganze Zeit aus den Augen verloren, habe meinen Schulabschluss gemacht, habe eine Lehre gemacht und habe dann nach meiner Lehre im Zivildienst einen alten Bekannten wieder getroffen, einen Schulfreund, der in Jena klassische Archäologie studiert hat, also so klassisch Römer, Griechen, Kunstgeschichte. Und habe mich mit dem bei einem Bier lange unterhalten und war an dem Punkt gerade ein bisschen unschlüssig, wie es bei mir weitergeht und dachte mir, Mensch, das probierst du mal. wollte aber nichts mit Römern und Griechen machen. Hab mir dann das Register dort angeguckt, an Jena an der Friedrich-Schiller-Universität, und hab geguckt, Uhren-Frühgeschichte, das klingt gut, das klingt interessant, Urmenschen hatte ich schon mal gehört, kannte so ein paar Fundstellen um Weimar rundherum und hab mich da einfach eingeschrieben. Und hab dann das studiert, hatte einen sehr, sehr guten, damals war der bei uns Doktor und hat habilitiert, der sich mit den Thüringern sehr intensiv beschäftigt hat. Dr. Bemmann ist heute Professor an der Universität in Bonn und hat dort so ein Seminar mit Thüringer gegeben, und das hat mich fasziniert. Da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt und habe während des Studiums schon angefangen, hier auszugraben, zu arbeiten für das Thüringische Landesamt, wo ich heute beschäftigt bin. Als Student auf verschiedensten Grabungsprojekten, ganz, ganz viele in ganz Thüringen, und bin dabei geblieben und hatte dann das Glück, tatsächlich so ein Gräberfeld zu finden. Ein Sechser im Lotto, quasi, sozusagen. Und war da sehr froh drüber und bin da jetzt im Prinzip dabei, ein Buch zu veröffentlichen, was hoffentlich nächstes Jahr erscheinen wird.
Über die Thüringer, oder?
Über eines dieser Gräberfelder, was wir ausgegraben haben. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass die letzte große Publikation aus den 70er Jahren stammt dazu. Ein Kollege von mir hat seine Doktorarbeit tatsächlich über ein anderes Gräberfeld in Thüringen geschrieben. 2004, wieder 15 Jahre jetzt, über 15 Jahre ans Land, und jetzt werden wir hoffentlich das nächste Puzzlestein dazu geben können.
Also ich finde es total interessant. Ich finde auch, dass Sie das gut rüberbringen, also dass Sie da vielleicht auch den einen oder anderen Studenten noch begeistern können. Haben Sie eigentlich ein Faible für Indiana Jones? Frag wegen dem Hut.
Nee, der Hut ist eigentlich sehr praktisch, ganz einfach, weil ich als heller Hauttyp etwas Schwierigkeiten mit der Sonneneinstrahlung habe und deswegen immer
ein Aber es ist schon sehr, ein sehr markanter Hut, ne?
Ja, aber ich brauche eine breite Krempe immer, deswegen bin ich da nicht so sehr auf Schildmützen, sondern schon was, was mich rundherum schützt, und bei Regen ist er auch ganz nützlich. Und er ist auch kleidsam, das muss man dazu sagen. War ein Geschenk meiner Frau.
Gibt's denn, ja, toll. Gibt's denn manchmal doch auch ein bisschen außergewöhnliche Situationen à la Indiana Jones?
Nein, wahrscheinlich. Nein, eigentlich nicht. Also wie gesagt, das ist reine Hollywood-Fantasie. Wenn man natürlich aber so einen Grab dann öffnet, ist das schon ein besonderer Moment, weil natürlich einem fachliche Dinge sehr schnell durch den Kopf schießen, technische Sachen, wie jetzt bestimmte Sachen zu bergen sind, was ich beachten muss, welche Schritte ich einleiten muss und so weiter. Und natürlich, wenn ich besondere Objekte in diesem Grab sehe, bei mir sofort 1000 Fragezeichen angehe und jetzt gucken, wo könnte ich nachlesen, wo könnte sowas schon mal gefunden worden sein, habe ich sowas schon mal gesehen, wen könnte ich eventuell fragen, hat ein Kollege eine Idee vielleicht so, und das schießt einen dann durch den Kopf, und das ist eigentlich das, was diese Wissenschaft ausmacht. Und dann sitzt man nach Feierabend entweder bei einem Bier oder an der Frühstücksrunde bei einem Kaffee zusammen und plaudert mit den Kollegen. Der eine, das habe ich da schon mal gesehen, das habe ich dort schon mal gehört, schau doch dort nochmal nach in dem Buch, da habe ich glaube ich sowas schon mal gelesen. Und das ist das, was den Reiz eigentlich ausmacht. Also es ist eine unheimliche teamintensive Arbeit, wo man viel mit seinen Fachkollegen unterhalten kann, und macht uns allen unheimlich Spaß. Also wir sagen alle einhellig, ist der schönste Job der Welt. Und auch wenn er nicht immer positiv, hat auch manchmal sehr negative Seiten, aber es ist
zum Beispiel
ein toller Job. Naja, gerade wenn man so in der Amtsarchäologie ist, hat man natürlich nicht nur schöne Funde, sondern man muss ganz viele Stellungnahmen schreiben, viel Bürokratie, man ärgert sich mit Investoren rum, die Ausgrabungen finanzieren müssen, das natürlich nicht wollen. Man muss dann immer wieder erklären, warum, wieso, weshalb man das machen muss, dass das wichtig ist.
Weil Sie die Bauarbeiten verzögern.
Naja, die Bauarbeiten verzögern sind die eine Sache, und zum anderen steht im Thüringer Denkmalschutz, dass, wenn solche Sachen gefunden werden, derjenige, der die Baumaßnahme verursacht, derjenige ist, der es bezahlen muss. Und da beim Geld sofort immer die Freundschaft aufhört, sind das häufig sehr anstrengende, zähe und auch nicht sehr schöne Verhandlungen, die man dort führen muss. Und da ist man dann immer ganz froh, wenn man dann an einem schönen Tag rausgehen kann, die Sonne scheint, es ist nicht ganz so warm und man hat dann einen richtig tollen Fund draußen. Dann ist das wieder so eine Bestätigung, dass man sagt, das ist alles richtig gemacht, total toll, und es ist wirklich ein toller Job, den man hier macht.
Gibt es auch Bauherren, die, will niemand was unterstellen, aber die auch gewisse Funde nicht melden, ja, weil sie es genau wissen und dann einfach weitergraben?
Genau, das ist auch unser Tagesgeschäft. Also wir haben ganz, ganz viele so eine Sachen, wo wo versucht wird, Sachen zu vertuschen oder runterzuspielen oder eben nicht zu melden. Aber wir haben ein sehr, sehr breit aufgestelltes Netz an ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ein Auge haben, die bestimmte Fundstellen, die bekannt sind natürlich, unter ihren Fittichen haben. Und wir haben dann natürlich auch ein Auge drauf. Und das ist aber auch wiederum einer der Gründe, warum die wissenschaftliche Arbeit nur einen geringen Bruchteil, ungefähr 15% unserer Arbeitszeit ausmacht. Der Rest ist tatsächlich Verwaltungsaufgaben, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Das ist nicht Indiana Jones, das stimmt.
Nee, das ist dann nicht Indiana Jones.
Was macht denn den Thüringer aus? Also wann ist man ein Thüringer?
Ja, das ist wieder eine sehr, sehr interessante Frage, weil sich immer mehr und mehr abzeichnet, das hat man vor 40, 50 Jahren etwas anders gesehen, dass es tatsächlich nicht den einen Beigabenfundspektrum, wie auch immer man das nennen muss, in einem Grab gibt, dass, wenn man diesen findet, sagt, der da drin liegt, das war ein Thüringer. Mhm. Sondern das ist eine...
Aber einer muss ja der Erste hier gewesen sein.
Ja, das ist auch wieder was Schwieriges mit, wer hier tatsächlich der Erste war. Vielleicht einen Schritt zurück. Wir beurteilen ja eine materielle Kultur. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben heute ein Dorf vor sich oder ein Grab, einen Friedhof, und Sie wissen aber, Sie müssen alles vergessen, was Sie an schriftlichen Nachrichten kennen. Sie kennen keine Zeitung, Sie kennen keine Nachrichten, Sie kennen keine Bücher über die heutige Geschichte und versuchen anhand dessen, was Sie an der materiellen Kultur finden, was über die Lebensumstände desjenigen, der dort liegt, herauszulesen. Und da werden Sie finden, da werden Sie sehen, wenn Sie sich angucken, wenn Sie mich angucken, unseren Kleidungsstil betrachten, dass, wenn Sie jemanden finden, der in Frankreich wohnt oder in Italien wohnt, sich kaum vom Äußerlichen unterscheidet von dem, was wir zum Beispiel an Sachen anhaben, an einer bestimmten Uhr tragen, an einem bestimmten Telefon zum Beispiel dabei haben. Mhm. Und so ähnlich war das damals auch. Es gibt bestimmte Schmuckgegenstände, bestimmte Waffen in den Gräbern, die eigentlich in Europa sehr, sehr weit verbreitet sind, wo wir bestimmte Werkstattkreise zwar herleiten können, aber die trotzdem weit verbreitet sind. Also es gibt ein sehr, sehr großes Kommunikationsnetz, wo materieller Austausch stattfindet. Und deswegen können wir nicht sagen, dass derjenige, der ein bestimmtes Schwert von einem bestimmten Typ in einem Grab hat, sagen kann, dass das ein Thüringer ist. Und das mit dem Ersten in Thüringen ist auch nicht einfach, weil Thüringen hat eine ganz, ganz wichtige, grundlegende Besonderheit. Im Zentrum Thüringens, das Thüringer Becken, um Erfurt rundherum bis nach Mühlhausen, gibt es seit der Ankunft der ersten Siedler, der ersten sesshaften Menschen, ungefähr vor 5.500 Jahren, immer eine permanente Besiedlung. Das heißt, hier waren immer Leute. Zwar wandern die Dörfer 100 Meter, ein paar Kilometer hin und her, aber es gibt immer Einwohner in Thüringen. Und genauso wie Sie nicht sagen können heute, wer war in Thüringen der erste Deutsche, der gewohnt hat, wenn man die Gründung des Deutschen Reiches in den 1800, nach dem Deutsch-Französischen Krieg 78 so sagt, als Marker nimmt, können Sie auch nicht sagen, das war der erste Thüringer nach der Ersterwähnung 400, weil wir nicht wissen, ob die sich vorher selber als Thüringer gesehen haben, ob die sich nach dieser Nennung als Thüringer gesehen haben oder was mit diesem Stammesnamen Thüringer eigentlich gemeint ist. Mhm. Wahrscheinlich, so sieht es aus, sind das eher, sagen wir mal, Verbände, ähnlich diesen Herzogtümern, wie wir sie im 17., 18., 19. Jahrhundert in Thüringen kennen, wo es verschiedene so lokale Herzogtümer gibt, die aber einen Oberen haben, einen König, der in den Schriftquellen auch genannt wird. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation, die wir haben, weil das natürlich schwierig ist, jemandem zu vermitteln. Einfache Fragen sind das nicht und schon gar keine einfachen Antworten. Aber das macht es für uns spannend. Also es ist für uns viel interessanter, gute Fragen gestellt zu bekommen, als einfach Antworten zu geben. Weil das kann jeder. Aber die Fragen sind schwierig.
Was ist die älteste Fundstelle oder die ältesten Zeichen auf eine Besiedlung hindeuten in Thüringen?
Die ältesten, also wir haben ja ganz, ganz alte Fundstellen in Bilzingsleben und in Weimar-Eringsdorf, Homo erectus Fundstellen, also des aufrechtgehenden Menschen, die Menschenart vor dem Sapiens, die so mit dem Neandertaler vielleicht etwas zeitgleich ist, nicht ganz, aber in etwa. Und die sind bei Weimar und bei Bildungsleben tatsächlich. Und die ältesten Fundstellen dieser sesshaften Kultur, von der ich sprach, das ist das, wo wir dann Ackerbau und Viehzucht tatsächlich nachweisen können, gibt es auch im Erfurter Becken rundherum auf unseren guten landwirtschaftlichen Böden, die wir hier haben, gibt es ganz, ganz viele solche Siedlungen und Gräberfelder. Das größte Gräberfeld bei Wandersleben, bei Gotha, ist schon in den 70er und 80er Jahren ausgegraben worden. Und das sind so die Ältesten, die wir haben. Und dann gibt es einen kulturellen Prozess, der in ganz Europa stattfindet und von dem wir immer schlaglichtartig in Thüringen die Funde dann haben. Es gibt dann also verschiedene keramische Kulturen der Steinzeit. Dann kommt die Bronzezeit in Thüringen an, die Eisenzeit kommt in Thüringen an, römische, keltische Einflüsse gibt es in Thüringen und dann gibt es germanische Einflüsse aus dem Norden Europas. Das, was unter Tacitus und unter Caesar als die Germanen bezeichnet worden ist, die wir hier wiederfinden, nachweisen können. Und was wir in Thüringen feststellen ist, Thüringen ist eine kulturelle Drehscheibe. Durch alle Zeiten hinweg verlaufen durch Thüringen, durch Zentralthüringen, durch Kommunikationswege von Süd nach Nord und von Ost nach West. Wenn Sie jetzt hier aus
Ihrem... Ist es konzentrierter als woanders?
Es ist, sagen wir, in Mitteldeutschland eine der wichtigsten Stellen. Mhm. Und wenn Sie aus Ihrem Fenster im Büro in Wintersleben gucken, Richtung Autobahn, wissen Sie, dass hier nicht weit weg heute ein ganz, ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt, nämlich das Erfurter Kreuz, sich befindet mit einer der wichtigsten Ost-West-Verbindung, der BAB4, und einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen, der 71. Und diese beiden Straßen nehmen uralte Kommunikationswege auf, die heute noch genauso funktionieren und auch in dieselbe Himmelsrichtung ziehen. Mhm. Und das macht Thüringen so besonders. Es gibt andere Regionen in Deutschland, wo wir Zäsuren haben, also wo mal für eine Zeit lang, 100 Jahre, 200 Jahre, nicht so viele Menschen gewohnt haben, wo es dann die Erwanderungsbewegung viel deutlicher mit einem Impact nachzuweisen sind. Das ist in Thüringen auch schwierig. Hier sind das Akkulturationsprozesse, die immer mal so schlaglichartig mit besonderen Funden herausscheinen, aber eigentlich, sagen wir, kontinuierlich immer wieder vollziehen und vollzogen werden, so wie das heute auch ist.
Wie wichtig ist es, über Geschichte Bescheid zu wissen, um die jetzige Zeit zu verstehen?
Gute Frage. Sehr philosophische Frage. Es gibt ja.
Oder ist es egal, brauche ich das gar nicht?
Auch das ist eine philosophische Frage, die sicherlich immer im Auge des Betrachters liegt. Ich habe einen Lieblingsschriftsteller, einen englischen Lieblingsschriftsteller, Terry Pratchett, der so Fantasy-Romane schreibt, und der hat das eine seiner Figuren mal sagen lassen, sinngemäß ins Deutsche übersetzt. Wenn du nicht weißt, wo du herkommst, weißt du nicht, wo du stehst. Und wenn du nicht weißt, wo du stehst, weißt du nicht, wo du hinlaufen musst. Und das ist für mich, denke ich, unheimlich wichtig und wirklich trifft den Nagel auf den Kopf und den Kern der Sache. Ob das jetzt für jeden individuell im alltäglichen Leben wichtig ist, zu wissen, wer die Thüringer waren, wo hier so bestimmte Fundstellen in Thüringen sind, mag mal dahingestellt sein, aber
Identitätsstiften.
Genau, jedem Menschen ist es, glaube ich, eigen, und das sehen wir auch, wenn wir uns mit, sagen wir mal, auf Veranstaltungen, die wir für die Öffentlichkeit machen, auf unseren Ausgrabungen zum Beispiel. Das machen wir ganz häufig, dass wir die Ausgrabung für das Publikum öffnen. Oder am Denkmaltag zum Beispiel nochmal auf bestimmte Fundstellen gehen oder aber in unsere Museen. Wenn wir mit den Leuten Kontakt aufnehmen, interessiert das sie unheimlich viel, über die Geschichte zu wissen und zu erfahren. Das ist so dieses ureigene Streben, zu wissen, wo man herkommt. Eine andere Sache ist immer dann das Argument, dass natürlich dieses Wissen nicht umsonst ist. Also diese Wissensvermittlung, Wissenserkenntnis kostet heute Mittel, wie jede kulturelle Einrichtung Mittel kostet. So kosten auch wir Geld. Und das ist dann immer so eine Sache, die man abwägen muss, öffentliches Interesse gegen pekuniäres Interesse oder gegen privatwirtschaftliches Interesse.
Weil keine richtige Wertschöpfung stattfindet.
Das, genau, die Wertschöpfungskette ist da schwierig nachzuweisen. Aber das ist eine Diskussion, da sind wir nicht alleine da. Der Umweltschutz muss die genauso führen wie jedes Theater oder jede andere Kultureinrichtung natürlich auch. Und ich sage, natürlich ist das wichtig zu wissen, was das ist, einfach um auch bestimmten Argumentationen, politischen Strömungen entgegenzuwirken, die ja von, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, von verschiedenen, sagen wir mal, politischen Randströmungen des rechten und des linken Randes propagiert werden. Also beeindruckend, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, ich sage mal, sag es jetzt einfach, Herr Gauland hat mal ein Interview gegeben im RBB, wo er gesagt hat, dass er ein sehr geschichtsinteressierter Mensch ist und in den Bevölkerungsströmungen, die er heute hier so in Europa ankommen sieht, den Untergang des Römischen Reiches durch die Einwanderung der Germanen, durch den Germanensturm wiedergespiegelt findet. Und da wollte ich ihm eigentlich gerne antworten, wäre schön, wenn er nicht nur Interesse an Geschichte, sondern auch ein Wissen über Geschichte hätte. Wenn er sich nämlich mal belesen würde, würde er feststellen, dass es totaler Quatsch ist, was er da erzählt. Und dann soll er lieber einfach mal ein gutes Buch lesen, was nicht 1937 gedruckt worden ist, sondern vielleicht in den 90er oder 2000er Jahren, wo man sich einfach so belesen kann und dann mal guckt, dass das vielleicht heute ein bisschen anders ist und dass es natürlich Parallelen in die Geschichte gibt, aber dass die nicht negativ, überhaupt nicht negativ bestückt sind. Unsere Kultur, wie wir sie heute kennen, wäre ohne die Wanderungsbewegung der Völkerwanderungszeit überhaupt gar nicht zustande gekommen. Das Christentum, als dessen Verfechter er sich ja in Deutschland sieht, gäbe es hier gar nicht, wenn es diese Kontakte in das Oströmische Reich nicht gegeben hätte. Und das ist eine der Sachen, die mir da immer wieder aufstoßen und wo ich immer einfach nur dagegen anreden kann, ohne jetzt ins Predigen verfallen zu wollen.
Nein, das ist ja argumentativ, ist es ja dann auch unschlagbar an der Stelle. Überhaupt nicht. Museum haben Sie eben angesprochen.
Ja.
Es gibt ja Pläne für ein Landesmuseum hier auf Petersberg.
Das ist korrekt.
Ist ein bisschen in Stocken geraten.
Kann ich nichts dazu sagen. Bin ich nicht in die Planung involviert.
Aber fänden Sie es denn eine gute Sache? Also ich denke da.
Ja. Also ein Landesmuseum zu haben ist immer gut. Mhm. Wie weit die Pläne dann umgesetzt werden, inwieweit dort zum Beispiel Uhrenfrühgeschichte eine Rolle spielt, ist eine andere Frage. Das weiß ich nicht. Ich bin da in die Planung nicht involviert. Ich bin Traditionalist und mit unserem Haus in Weimar sehr, sehr eng verbunden. Ich fände es schade, wenn das Haus in Weimar dann in seiner Form nicht mehr existieren würde. Das hat Herr Ramelow ja schon ausgeschlossen, hat gesagt, dass das nicht passieren wird. Wir lassen uns jetzt einfach überraschen. Wie gesagt, wichtig ist es auf alle Fälle, dass wir auf die eine oder andere Art und Weise natürlich die Öffentlichkeitsarbeit in Thüringen auch vorantreiben, auch mit dem neuen Museum. Na klar, das ist wichtig.
Mhm. Ja, es wäre auch schade, wenn Sie, also es sind ja ein paar tolle Fundstücke gewesen. Ich ziehe mich nochmal kurz auf Groß Vagula. Diese Schwerter, ich bin halt Laie, ne?
Ja.
War es ein Schwert? Ja.
Ja.
Darf man als Schwert bezeichnen? Ein Sachs, ja?
Ein Sachs ist kein Schwert, ist ein Hiebmesser, aber auch, also wird als Schwert auch gebraucht.
Ah, ja.
Aber nicht das, was wir per Stückdefinition als Schwert haben. Schwert hat immer zwei Schneiden, zwei Klingen, und Sachs hat einen wie eine Machete. Mhm. Also ist ein Hiebmesser und beides kommt in den Gräbern vor.
Und ein Hiebmesser nutzt man aber auch zum Kampf?
Natürlich.
Ja.
Alles, was man in die Hand kriegen kann, nutzen wir im Zweifelsfall im Kampf. Aber das sind klassische Waffen, das ist typisch. Die Sachsen haben wahrscheinlich von diesen Geräten, zumindest die Legende, ihren Namen. Mhm. Weil die sehr...
ein kriegerisches Volk.
Ein sehr kriegerisches Volk und diese Waffe als die Waffe der Wahl, wird gesagt, hatten. Und tatsächlich ist es so, dass wir im norddeutschen Gebiet, im heutigen Niedersachsen, wo der Stamm der Sachsen ursprünglich verortet war, ganz viele Gräber mit wirklich großen solchen Sachsen, also nicht die Sachsen, sondern das Plural von dem Sachs, haben, die durchaus mit einem ganz normalen Schwert in der Länge auch mithalten können.
Und von sowas schließt man dann zum Beispiel auch darauf, dass es berittene Krieger waren, oder...
Nee, für berittene Krieger gibt es andere Marker im Grab. Pferdebestattung spielt da eine Rolle.
Weil das war, glaube ich, auch eine Erkenntnis.
Genau, gibt es hier in Groß Vagula nicht, zumindest nicht auf dem Ausschnitt des Gräberfeldes, den wir untersucht haben. Haben wir in Beutstedt bei dem Gräberfeld durchaus. Da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen zwischen diesem sogenannten Herrn von Beutstedt und einem Reitpferd, was direkt in einer Gruppe wenige Meter von seinem Grab weg bestattet worden war. Aber in Groß Vagula gibt es Gräber, wo die Toten Sporen an den Füßen haben. Und das ist natürlich ein Zeichen,
wenn man nicht auf Schweinen reitet,
dass sie beritten sind. Ja, dass man nicht auf Schweinen reitet, sondern wahrscheinlich eher auf Pferden. Mhm.
Nochmal zurück zu dieser Eingangssituation, die wir hatten hier, dass man die Geschichte neu denken muss. Also ja. Gerade die Merowinger-Zeit
ja.
ist es dann. Was kann uns da erwarten? Also was uns die Thüringer Geschichte da eventuell noch bringt?
Also wir werden sicherlich wesentlich mehr Erkenntnisse darüber erlangen, wie die politische Oberschicht zu dieser Zeit in Thüringen. Also es gibt eine klassisch hierarchisch gegliederte Gesellschaft.
Ich habe gelesen, hier hat der Chef auch auf dem Hügel gelegen.
Ne? Naja, das war so, das hatte ich damals so lax formuliert den Kollegen gegenüber. Also wir haben bei dem Gräberfeld nicht komplett alles ausgegraben und es gibt so eine sehr herausragende Kuppe, wo ich da gesagt habe, da stelle ich mir vor, wird wahrscheinlich noch ein sehr reich ausgestattetes Grab liegen, der Chef sozusagen von diesem Dorf, was dort bestattet hat auf diesem Gräberfeld. Spaß beiseite, es ist eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft und die Schriftquellen wiederum von den Franken sagen, dass das Thüringer Königreich, das 531 durch die Franken erobert worden ist, mhm. Schreibt der fränkische König dann in einem Brief, dass er sich das Thüringer Königreich und die Thüringer Lande sehr schnell und umfassend botmäßig gemacht hat. Das heißt, er impliziert damit, hier gab es ganz schnell, wann hatten wir hier das Sagen. Dass das wohl nicht so der Fall ist, zeigen jetzt einige, zeigen also ein paar Schriftquellen, zeigen das auch, aber es zeigen auch die archäologischen Befunde und Funde, dass es also Opportunisten gab in dieser Zeit auch, die mit den neuen Herrschern zusammengearbeitet haben, einige wahrscheinlich eher nicht. Und solche Beziehungen können wir, hoffe ich, aus diesen Gräbern nachvollziehen. Und wir werden hoffentlich auch nachvollziehen können, wie Wanderungsbewegungen in Europa dieser Oberschicht, die wohl sehr mobil war, ausgesehen haben. Also ich hatte das eingangs schon gesagt, junge Männer hauptsächlich, das Streben nach Glück, aber auch junge Frauen, die im Zuge, vor allem in diesem Oberschichtencluster, im Zuge heiratspolitischer Sachen in Europa hin und her geschickt worden sind. Wie wir das vielleicht fassen können an den archäologischen Funden. Zum Beispiel machen wir jetzt große naturwissenschaftliche Untersuchungsserien an diesem Gräberfeld bei Beutstedt, die Genetik betreffend, aber auch bestimmte Isotopen, die sie in den Knochen ablagern, um rausbekommen zu können, ob die Menschen immer an dieser Stelle, wo sie beerdigt wurden, auch gewohnt haben oder ob die mal in der Jugend woanders waren zum Beispiel. Und da haben wir jetzt neue Methoden und noch die neuen Quellen, neu ausgegrabene Quellen, nach neuestem wissenschaftlichen Standard ausgegraben, wo wir einfach das, was wir viel häufig früher aus dem Bauchgefühl nur schreiben konnten in den Büchern, jetzt tatsächlich wissenschaftlich belegen können. Und das ist unheimlich spannend und wird, denke ich, in den nächsten 25, 20 Jahren wirklich neue Erkenntnisse bringen, mhm. wo wir viel, viel genauer Sachen schreiben können. Und das mag jetzt für den Laien nicht so spektakulär sein, aber es ist natürlich immer wieder ein Erkenntnisgewinn, den wir haben.
Wie hat denn der Machterhalt funktioniert, wenn das so eine mobile Oberschicht war, die so über eine weite Fläche verteilt war?
Das ist mit einem ganz einfachen Wort zu umschreiben, mit Geld. Mhm. Wie heute auch. Man musste, wenn man Gefolgschaft haben wollte, dem etwas bieten. Das hat, wie auch heute, nicht nur über Druck und schon gar nicht primär über Druck funktioniert, sondern tatsächlich über Zugfaktoren. Man musste ihm die Möglichkeit geben, zum Beispiel an solchen Heereszügen teilzunehmen, um Ehre zu gewinnen für sich, für die Familie, aber auch natürlich Reichtum anzuhäufen, politische Macht zu gewinnen zum Beispiel. Und da spiegeln die Gräber natürlich durchaus das wider. Ich muss jetzt nochmal auf das Grab von Beutstedt zum Beispiel kommen. Da gibt es diese Goldmünze, die im westgotischen Spanien geprägt wurde. Dafür gibt es aus Thüringen 3 Stück. Nur noch die aus Beutstedt ist erhalten. Die anderen sind schon im 19. Jahrhundert gefunden worden und wahrscheinlich Kriegsverluste. Mhm. Und das ist der nordöstlichste Verbreitungspunkt dieses Münztypes. Man hat das hier nicht als Geld verwendet, sondern die haben wahrscheinlich diese Leute, die in dem Grab hatten, mitgebracht von irgendwoher. Und es gibt Kriegszüge im westgotischen Spanien, wo die Byzantiner gegen die Westgoten gekämpft haben. Und da wird auf beiden Seiten, gibt es da Hilfstruppen. In den byzantinischen Quellen kennen wir das. Die werden das, was man später als Nordmannen dort kennt, was klassisch mit den Wikingern, Leute, die aus dem Norden kamen, große, kräftige Kerne, mhm. umschrieben wird. Das könnten auch Thüringer gewesen sein, also Germanen, die aus Mitteldeutschland kommen und sich dort verdient gemacht haben. Und vielleicht hat der Beutstädter dort gekämpft und hat diese Münze als Sold bekommen oder als Ehrenabzeichen, hat die mit zurückgebracht. Das sind so Versuchen, Individualgeschichten, die man da versucht rauszulesen, was wissenschaftlich schwierig ist zu belegen. Aber wir wollen natürlich auch eine Geschichte erzählen dabei, auch wenn das auf einer Fachtagung sicherlich so nicht diskutiert werden würde.
Ein bisschen anders klingt, ja. Aber erinnert so ein bisschen an Game of Thrones, wenn man sich das so anhört.
Ja, wie gesagt, Game of Thrones ist ja zwar eine Fantasy-Geschichte, der aber natürlich auch ein gewisser Background des Autors zugrunde liegt. Er hat genau das gelesen, er hat römische Geschichtsschreibungen gelesen, die Aufzeichnungen über die Germanenkriege zum Beispiel, vielleicht auch andere spätere Kriegsereignisse, damit hat er sich beschäftigt. Und die Geschichte braucht keine Fantasy-Autoren, die hat alles, Love, Sex, Rock'n'Roll, Blut, was man, Geld, alles, was man sich wünscht für einen guten Romanstoff, gibt es da. Man muss es nur interessant erzählen, man muss es erstmal wissen. Und dafür sind wir da.
Tja, das sollten wir uns mal einen Film der Thüringer machen irgendwie. Ja, ne? Wir wissen ja noch nicht, wer die Thüringer sind, aber vielleicht noch eine Frage zu den Eroberungen. Also wenn die Franken Thüringen erobert haben, oder ja, das Thüringerreich, nee, nicht Thüringerreich,
Königreich. Doch, das Thüringer Königreich.
Thüringer Königreich, ja. Wie muss man sich so eine Eroberung vorstellen in einem, die Besiedlung war ja damals nicht so dicht wie jetzt zum Beispiel. Hat sowas sehr lange gedauert oder wie hat man unterworfen?
Das ist genau die Frage. Weil, wie gesagt, es gibt eine Quelle, die, oder mehrere Quellen, die voneinander abgeschrieben wurden, die sind dummerweise nicht zeitidentisch mit dem Geschehen, sondern häufig später, manchmal über 100 oder 200 Jahre später aufgeschrieben wurden, wobei wir das Vorgängerwissen dieser Quellen dann immer nicht kennen. Die sind ja auch abgeschrieben worden, sind häufig klösterliche Kontexte, wo wir die Bibliotheken nicht mehr kennen. Und da steht eben, dass es eine Schlacht an der Unstrut gab. Es gab vorher ein paar Geplänke bei einem Ort, der Ronny Bergun heißt, der bei Weißensee von einigen Forschern lokalisiert wird, von einigen Forschern in der Nähe von Hannover lokalisiert wird. Und es gibt eine Burg, die Skitjunge heißt in den Schriftquellen und die mit Burgscheidung, Burgenlandkreis, heutigen Sachsen-Anhalt, lokalisiert wird. Dafür gibt es aber immer keine Beweise. Irgendwo in Mitteldeutschland gibt es diese Schlacht und da steht, ist auch sehr anschaulich beschrieben, die Thüringer wenden eine List an, sie heben Fallgruben auf dem Schlachtfeld aus, um die fränkische Kavallerie zu stören. Das klappt auch, dann werden die aber, gibt es ein Handgemenge, der Thüringer König Hermenefried wendet sich zur Flucht, seine Krieger werden dadurch demoralisiert und folgen ihm, kommen bis an die Unstrut und werden an der Unstrut niedergemacht. So viele Leichen gibt es, dass die Franken mit ihren Pferden über diese Leichen, über den Fluss der Unstrut reiten können. Der König kann entkommen, Thüringen ist erobert. Radegunde, die Nichte Hermenefrieds, wird weggeführt und einem fränkischen Adligen verheiratet. Keine sehr glückliche Ehe, wie man sich vorstellen kann, wenn man als Kriegsgefangene fortgeführt wird, wird dann später, geht sie ins Kloster nach Poitiers, wird heute in Frankreich als Nationalheilige verehrt. Und König Hermenefried kann erst flüchten, wird dann 3 Jahre später, auch wieder Game of Thrones.
Wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich schon die nächste Netflix-Serie.
In die Nähe von Köln zu angeblichen Friedensverhandlungen gelockt und wird dort, so schreiben die Schriftquellen, hinterrücks von der Stadtmauer gestoßen und stirbt, sodass das Königreich der Thüringer mit seinem Herrschergeschlecht ausgelöscht ist. Was das allerdings jetzt impliziert für aus rein politischer Geschichte, jetzt die Franken bestimmte, also ganz viele Adlige hier angesiedelt haben oder ob die sich die Gefolgschaft lokaler Leute hier erkauft haben, das ist genau das, was wir rauskriegen wollen. Die Schriftquellen implizieren zum Beispiel auch, dass ein gewisser Teil der Thüringer Bevölkerung aus Thüringen deportiert wird und woanders angesiedelt wird, weil die Besiedlung wohl doch dichter ist, als wir das uns vorstellen können. Also gerade das Thüringer Becken war wohl sehr eng besiedelt und man versuchte dann solche alten Beziehungen aufzubrechen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Wir können das nicht eindeutig nachweisen über archäologische Quellen. Und ja, das ist genau der Punkt, wo ich mir hoffe, dass wir in den nächsten 20, 25 Jahren tatsächlich neue Erkenntnisse mit diesen neuen Quellen, die wir jetzt haben, aufschließen können.
Total spannend. Ich glaube, damit hat sich Ihre Frage oder Ihre Aussage auch von selbst erklärt, warum ich Sie eingeladen habe.
Ja, es freut mich.
Geschichte lebt und so wie Sie das vermitteln, ist das wirklich ganz toll. Und ich hoffe, dass auch die Zuhörer hier da Spaß finden und sich auch mal tiefer ins Thema, bleib mal im Bild, eingraben.
Ja, das ist, hoffe ich auch. Wie gesagt, wir machen unseren Job sehr gerne und wir vermitteln unser Wissen auch sehr, sehr gerne. Also es ist keine Wissenschaft im Elfenbeinturm, die dort stattfindet. Es ist, wie ich schon sagte, nicht immer einfach für den Laien zu vermitteln. Wir versuchen das sehr bildlich immer zu machen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das kann auch nicht jeder Kollege gleich gut, auch das muss man sagen. Aber wir machen das natürlich für die Gesellschaft. Wir benutzen finanzielle Mittel der Allgemeinheit dafür und wollen natürlich was zurückgeben. Das ist einer der Gründe, warum ich hier sitze. Finde ich gut.
War sehr spannend. Vielen Dank.
Bitte, bitte.
Und viel Erfolg weiterhin bei der Ergründung der Thüringer Geschichte. Und was ist ein Thüringer überhaupt? Und Finderglück. Sagt man Finderglück?
Ja. Gut Fund.
Gut Fund. Vielen Dank.